Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.
Die Tochter eines reichen Ölbarons, die in der New Yorker Oberschicht ein super Leben führt. Teure Hotels, Partys, eine Villa. Sicherlich ein Leben, das viele gerne führen würden. Für Anna Delvey war das Realität. Doch die 28-Jährige wurde gestern in den USA schuldig gesprochen. Denn tatsächlich ist ihr Vater gar kein Ölbaron, sondern Lkw-Fahrer. Und Anna Delvey heißt eigentlich Anna Sorokin. Um die Verurteilung der Hochstaplerin geht es heute in unserem Wochenrückblick mit den Krautreportern. Außerdem schauen wir diese Woche noch einmal weiter zurück und fragen uns, was ist eigentlich aus dem sogenannten BAMF-Skandal und den Panama Papers geworden? Das alles kann uns wie immer Christian Fahrenbach erzählen, unser Mann von den Krautreportern. Hallo Christian.
Hallo.
Ja, sprechen wir zuerst über Anna Delvey oder soll ich direkt Anna Sorokin sagen? Sie ist auf jeden Fall gestern schuldig gesprochen worden. Wer ist sie eigentlich und was hat sie gemacht?
Ja, also es ist natürlich eine ganz saftige Geschichte hier in den USA und auch in Deutschland, denn Anna Sorokin ist zwar bei Moskau geboren, aber im Alter von 16 Jahren nach Deutschland gekommen und hat dann in Eschweiler gewohnt, also in der Nähe von Aachen. Dann aber eines Tages ist sie in die USA gekommen und hat beschlossen, dass sie in New York in die höheren Kreise zählen möchte oder vordringen möchte und hat eben diese Geschichte erfunden, diese Person erfunden, du hast es schon gesagt, Anna Delvey. Sie sei also eine reiche deutsche Erbin und hat es tatsächlich geschafft, so in der High Society anzukommen und ihre Freunde oder vielleicht besser gesagt Opfer immer wieder dazu zu bewegen, dass sie ihr Geld geben, dass sie das geliehene Geld, diese Kredite auch verlängern und hat einfach über Jahre gesagt, ja, also zum Beispiel jetzt gerade ist eine Überweisung durch, aber das geht jetzt noch nicht, weil die deutschen Feiertage da bei den Banken so ein bisschen problematisch sind, deshalb ist das Geld noch nicht da, wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann geht das schon. Und unter anderem soll sie auch teure Urlaubsreisen gemacht haben, Hotelzimmer, Geschenke. Am Ende standen $275.000 auf der Rechnung. Teilweise völlig absurde Sachen, also auch sowas wie $675 in einer Minibar, wo dann die Anklägerin vor Gericht gesagt hat, naja, das sind schon eine ganz schöne Menge M&Ms, die man dafür essen muss. Und letztlich ist sie dann eben wegen Betrugs vor Gericht gekommen. Und diese Gerichtsverhandlung ist diese Woche zu Ende gegangen. Und eben der Schuldspruch kam jetzt dann gestern Abend noch in den USA, also quasi in der Nacht auf heute deutscher Zeit. Jetzt steht fest, ja, sie ist schuldig wegen Betrugs. Aber das Strafmaß wird erst am 9. Mai verkündet. Das ist hier in den USA, ist das immer getrennt.
Kommen wir zum zweiten Thema. Da geht es nämlich um die Panama Papers heute bei uns. Wurden ja schon 2016 bekannt. Und sie haben aufgedeckt, in welchem Ausmaß über Briefkastenfirmen im Ausland Steuern hinterzogen wurden. Was gibt es denn da jetzt Neues?
Richtig, genau. Also vielleicht nochmal so zur Einleitung. Es ist ja, man vergisst es ja immer schnell. Panama Papers eben war ein Datenleck mit Unterlagen einer Anwaltskanzlei aus Panama. Und darin war zu sehen, wie halt Geld in Richtung von tausenden Briefkastenfirmen nach Kanada geschoben wurde. Politiker sind da drin vorgekommen, Sportler, andere Prominente, die halt einfach dort in diesen Briefkastenfirmen ihr Geld geparkt haben und so der Besteuerung zu Hause entgangen sind. Und jetzt diese Woche sind einige Statistiken veröffentlicht worden oder eben die beteiligten Medien vor allem haben mal geschaut, was ist daraus jetzt eigentlich geworden. Im Fall von Deutschland heißt das, dass es bundesweit 150 Fälle gab, in denen entweder neue Strafverfahren im Steuerrecht angefangen haben oder in denen die Panama Papers zumindest zu laufenden Verfahren, also so Steuerstrafverfahren, beigetragen haben. Rund 450 Millionen Euro hat das dem Staat bisher zusätzlich an Steuern gebracht, hat die Tagesschau eben ausgerechnet, die ja auch mit der Süddeutschen über den WDR und NDR daran beteiligt waren. Aber auch vor 1-2 Wochen hat schon der internationale Journalistenzusammenschluss, der an den Panama Papers beteiligt war, Zahlen veröffentlicht. ICIJ heißt der. Da steht zum Beispiel aber auch sowas wie, dass auf Island das ja riesige Auswirkungen hatte und da nach wenigen Tagen schon der Premierminister zurückgetreten ist wegen der Sachen, die in den Panama Papers standen. In Island zum Beispiel sind auch 24 Verfahren angelaufen, 25 Millionen zusätzliche Dollar, die da natürlich nochmal eine andere Rolle spielen, weil das Land so viel kleiner ist. Und insgesamt ist es tatsächlich so, dass die Ermittlungsverfahren rund um die Welt im Zuge der Panama Papers ungefähr 1,2 Milliarden Dollar bereits eingespielt haben.
Das Ganze wird ja in Hessen ausgewertet. Da hat die Steuerbehörde 49 Millionen Dateien gesichert. Wie verlässlich ist das Ergebnis von so einer großen Auswertung überhaupt? Ich meine, es gibt ein Team aus 8 Leuten und einen Algorithmus.
Genau, also die sind tatsächlich natürlich da Vollzeit damit beschäftigt und schauen sich das an. Es ist ja auch nicht ganz unumstritten gewesen, ob jetzt zum Beispiel die Daten, die da ein Whistleblower an die Medien gegeben hat, ob die überhaupt an staatliche Stellen weitergereicht werden sollen. Aber natürlich das, was da drin ist, ist dann quasi der Ausgangspunkt einer, ich sag mal in Anführungsstrichen, richtigen Ermittlung. Und insofern ist ja dann sichergestellt, dass das tatsächlich verlässlich ist und nicht nur jemand, der jetzt Prominenten an den Karren pinkeln möchte, sage ich mal.
Und Neuigkeiten gibt es nicht nur zu den Panama Papers, sondern auch zum Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF. Im Frühjahr 2018 gab es da große Aufregung um die Bremer Außenstelle und es wurde davon ausgegangen, dass die damalige Leiterin positive Asylbescheide eingetragen habe, die sie eigentlich hätte ablehnen müssen. Schon im Sommer 2018 wurde dann allerdings bekannt, die Zahl der angenommenen Betrugsfälle war kleiner als gedacht. Jetzt wurden die Zahlen erneut aktualisiert und was ist dabei herausgekommen?
Richtig, genau. Also so wie du es gesagt hast, es hat sich ja dann sehr schnell verselbstständigt seinerzeit dieses Thema, dass eben dann plötzlich von Rechten zitiert wurde, naja, es hätte tausende falsch erteilte Asylanträge gegeben und Asylbewerber würden halt immer nach Bremen gehen, weil sie wüssten, da würden sie halt immer das Okay bekommen und so. Tatsächlich berichtet seinerzeit wurde von 1200 Fällen, die fragwürdig waren und das war ja damals so schwerwiegend, dass man gesagt hat, okay, wir schauen uns rückwirkend nochmal Anträge an und gucken, ob deren Bescheide korrekt waren oder nicht. Das hat man jetzt in etwas mehr als 4000 Fällen gemacht und hat festgestellt, dass tatsächlich es nur in 50 Fällen Widerrufe gab. Das heißt, die Quote ist von Widerrufen und Rücknahmen insgesamt war 0,9%. Bundesweit liegt die Quote bei 1,2%. Das heißt also, dass damals, dass diese Bremer Außenstelle des BAMS, also Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, so viel Kritik abbekommen hat, kann man unter dem Strich aus heutiger Sicht sagen, war völlig ungerechtfertigt.
Würdest du sagen, das Ganze war am Ende dann überhaupt ein BAMF-Skandal, ein Justizskandal oder vielleicht einfach gar kein Skandal?
Ich finde, es ist, naja, vielleicht so im weitesten Sinne ein Medien- und Gesellschaftsskandal gewesen, weil das eben einer dieser Fälle war, die sehr schnell sehr viel Geschwindigkeit aufgenommen haben, ohne dass man sich die Zeit genommen hat, wirklich hinzuschauen, was wirklich dran ist. Und in dem, ein Fall, in dem halt schnell Bauernopfer gesucht worden sind, wie eben zum Beispiel diese Amtsleiterin, ohne dass eben klar war, stimmt das denn alles? Und vielleicht liegt darin die Lehre davon.
Anna Sorokin wurde schuldig gesprochen. Die Panama Papers werden weiterhin aufgearbeitet und der BAMF-Skandal ist auf jeden Fall mal kleiner als gedacht. Was in der letzten Woche los war in der Welt, darüber habe ich mit Christian Fahrenbach von den Krautreportern gesprochen. Vielen Dank, Christian.
Vielen Dank auch. Tschüss.
Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.